Info 3 Mittag.
Nach dem Rücktritt von Dominik Strauss-Kahn als IWF-Chef, jetzt wollen die Schwellenländer zum Zug kommen. Zwei Schweizer Firmen künftig in japanischer Hand. Das Energietechnikunternehmen Landis und Gier und der Medikamentenproduzent Nycomed wechseln den Besitzer. 800 neue Arbeitsplätze geplant. Der Genfer Luxuskonzern Richemont stockt in der Schweiz auf. Das Wetter heute Nachmittag: kann es lokale Gewitter geben bei Temperaturen bis 26 Grad. Info 3 mit Nicoletta Cimino und Daniel Hofer.
China hat den Anspruch der Schwellenländer auf die Nachfolge von IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn unterstrichen. Unmittelbar nach dem Rücktritt Strauss-Kahns teilte das chinesische Außenministerium mit, China glaube, dass Schwellen- und Entwicklungsländer in Spitzenpositionen des Internationalen Währungsfonds vertreten sein sollten. Der Chefposten des IWF wurde bislang traditionell von Europäern besetzt. Nebst China meldeten auch andere Schwellenländer wie Brasilien oder Indien ihren Anspruch an. Seit heute werden die Aktien des Schweizer Rohstoffkonzerns Glencore an der Londoner Börse gehandelt. Und Glencore hat gleich für den größten Börsengang gesorgt, den es bisher in London gegeben hat. Mit dem Börsengang will das Unternehmen rund 10 Milliarden Dollar einnehmen. Der Wert von Glencore liegt damit bei knapp 60 Milliarden Dollar. Gleich zwei Schweizer Firmen werden von japanischen Konzernen übernommen. Das Zuger Energietechnikunternehmen Landis und Gier gehört neu zum Elektronikkonzern Toshiba. Wie Landis und Gier mitteilt, zahlt Toshiba 2,3 Milliarden Dollar. Das Unternehmen mit rund 5'000 Beschäftigten gehört derzeit einer australischen Investmentgesellschaft. Weiter wird der Arzneimittelhersteller Nycomed mit Sitz im zürcherischen Opfikon vom japanischen Pharmakonzern Takeda übernommen. Nach Angaben von Nycomed zahlt Takeda 9,6 Milliarden Euro. Der Genfer Luxusgüterkonzern Richemont stellt in der Schweiz zusätzliches Personal an. So sollen rund 800 Arbeitsplätze geschaffen werden an allen 20 Produktionsstandorten. Richemont schwimmt derzeit mit seinen Luxusprodukten wie etwa Uhren und Schmuck auf einer Erfolgswelle und hat im letzten Geschäftsjahr massiv zugelegt, sowohl beim Umsatz auf fast 6,9 Milliarden Euro wie auch beim Gewinn auf rund 1,1 Milliarden. Die radioaktive Belastung rund um die Atomruine von Fukushima betrifft auch Gebiete weit außerhalb der Sperrzone. 60 Kilometer entfernt von Fukushima stellten die japanischen Behörden auf einer Kuhweide verstrahltes Gras fest. Die Belastung des Weidegrases überschreite den erlaubten Grenzwert um das Fünffache, so der Befund. Die dortigen Bauern sollen laut den Behörden ihre Kühe nicht mehr weiden lassen. Im Kampf gegen übergewichtige Kinder fordern mehrere hundert amerikanische Ärzte den Fastfood-Konzern McDonald's auf, in seinen Restaurants keine Spielzeuge mehr abzugeben und auch auf das Maskottchen Ronald McDonald zu verzichten. Der Clown ermutige die Kinder ebenso wie die Spielzeuge zu ungesunder Ernährung, schreiben die Ärzte in einem offenen Brief. Anlass ist das jährliche Treffen der McDonald's-Konzernspitze in Chicago. McDonald's wies die Forderung der Ärzte umgehend zurück. Erstens böten die Kindermenüs hochwertiges und ausgewogenes Essen in angemessenen Portionen. Und zweitens sei Ronald McDonald als Gesicht der gleichnamigen Kinderstiftung ein, Zitat, Botschafter des Guten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.546 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2592 Franken gehandelt, der Dollar zu 88,32 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
No, he can't. Dominik Strauss-Kahn tritt ab. Was hat er erreicht an der Spitze des Währungsfonds? Was sind seine Meriten? Und wer ist der Favorit, die Favoritin für seine Nachfolge? Dann Landis und Gier wird japanisch. Ein begehrtes Unternehmen wechselt zum x-ten Mal den Besitzer. Das sind unsere Hintergründe gleich nach den Wetterprognosen und der Verkehrsübersicht.
Das Wetter in der ganzen Schweiz, oft sonnig, tagsüber lokale Platzregen und Gewitter, Temperaturen bei 22 bis 26 Grad. DRS3-Verkehrsinformation von 12.05 Uhr. In der Zentralschweiz bleibt die Gotthard-Passstrasse zwischen Andermatt und Göschenen wegen eines schweren Unfalls bis voraussichtlich kurz vor 14 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.
Info 3 Mittag.
Um seine Zukunft sieht es zappenduster aus, Dominique Strauss-Kahn. Wie auch immer das Gerichtsverfahren in den USA gegen den ehemaligen Chef des Internationalen Währungsfonds IWF ausgeht, um seine politische Karriere ist es geschehen und heute Morgen hat er, wie bereits gemeldet, auch seinen Rücktritt beim IWF bekannt gegeben, ja bekannt geben müssen. Rein professionell aber hat Strauss-Kahn beim IWF einige Erfolge vorzuweisen. Er habe dem Währungsfonds neues Leben eingehaucht und ihn durch die Turbulenzen der Finanzkrise navigiert, sagt unser Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Als Dominique Strauss-Kahn 2007 Chef des Internationalen Währungsfonds wurde, taumelte der IWF der Bedeutungslosigkeit entgegen. Die mit harten Auflagen verbundenen Kredite des IWF waren kaum noch gefragt. Doch dies änderte sich mit der Finanzkrise. Strauss-Kahn bewies, dass er Politiker war und nicht Technokrat. Diplomatisch geschickt verstand er es, Brücken zu schlagen und die notwendigen Allianzen zu schmieden. Der IWF wurde so zum zentralen Dreh- und Angelpunkt für alles, was mit Krisenlösung zu tun hatte. Auf dem Höhepunkt der Krise nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers im Oktober 2008 war es denn auch Strauss-Kahn, der die Welt beruhigte. Der IWF habe genug Mittel, um den Mitgliedsländern zu helfen, denen das Geld auszugehen drohe.
The Fund has the resources to be able to support the need of our membership.
Und Strauss-Kahn machte gleichzeitig klar, die Krise sei so tiefgreifend, dass wohl bald auch schon Industriestaaten, zum Beispiel in Europa, Hilfe brauchen würden.
Nobody knows if some advanced economy will not also be in need of some help by the IMF.
Das war auch der Auftakt zur wichtigen Rolle, die der IWF und ihr Chef Strauss-Kahn in der Bewältigung der Euro-Krise zu spielen begannen. Der überzeugte Europäer Strauss-Kahn engagierte sich mit voller Kraft. Rund ein Drittel der Rettungspakete für Griechenland, Irland und Portugal kommen denn auch vom IWF. Dafür handelt der IWF mit diesen Ländern im Gegenzug harte Auflagen aus und hilft bei der Überprüfung. Unter Strauss-Kahn wurde der IWF auch zu einem der zentralen Player bei der Ausarbeitung einer neuen globalen Finanzordnung, einer besseren politischen Zusammenarbeit, die die Weltwirtschaft letztlich stabiler machen soll. Einen echten Erfolg, gute neue Finanzstrukturen konnte Strauss-Kahn aber bis zu seinem Abgang nicht erreichen. Strauss-Kahn betonte deshalb noch vor kurzem, die Finanzkrise sei noch lange nicht ausgestanden. Nicht nur in Europa, sondern weltweit müsse man weiter aufpassen.
We're still in the crisis and the consequences of this crisis are still very strong. Not only in Europe, obviously in Europe, but not only in Europe.
Dies ist denn auch das Erbe, das Strauss-Kahn seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin überlässt. Eine Finanzkrise, die weiter brodelt und ein IWF, dessen Rolle als Finanzfeuerwehr noch nicht gefestigt ist.
Thomas Oberer. Jetzt geht es also um das Erbe, um die Nachfolge von Dominique Strauss-Kahn, ums Wie weiter. Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion, mal kurzfristig. Sind die laufenden Geschäfte, zentral also die ganzen Probleme rund um den Euro beim Vizechef, beim Amerikaner John Lipsky, in guten Händen?
Ja, John Lipsky, der ist ein Finanzexperte, er ist breit vernetzt, er kommt von der Wall Street, hat verschiedentlich zwischen der Privatwirtschaft und öffentlichen Ämtern gewechselt. Er genießt einen soliden Ruf. Er hat einen etwas spröden Auftritt im Vergleich zum Politiker Strauss-Kahn. Sein Manko ist, er hat gekündigt, er ist Ende August weg und das gibt nun eben halt einen gewissen Zeitdruck für eine Nachfolgelösung.
Und wie kommt der IWF nun zu einem neuen Chef?
Also rein technisch geht es so, dass das 24-köpfige Exekutivdirektorium, wo auch die Schweiz einen Sitz hat, die nominiert einen möglichen Nachfolger, eine Nachfolgerin und versucht dann eine einvernehmliche Lösung zu suchen. Aber wahrscheinlich werden sie dann am Schluss abstimmen. Und das einfache Mehr wird dann bestimmen, wer das ist. Die Person, die muss viel Fachwissen mitbringen, sie muss auch viel Reputation mitbringen, denn schließlich ist sie für nichts Geringeres zuständig als für die Stabilität des Finanzsystems. Sie muss auch ein politisches Schwergewicht sein, denn sie wird mit Finanzministern und Staatspräsidenten sprechen müssen und da muss sie eben doch ein gewisses Gewicht in die Waagschale werfen müssen und es gibt noch keinen Fahrplan.
Also das gäbe ein sehr langes Stelleninserat. Namen möglicher Nachfolger kursieren seit Tagen, von der französischen Finanzministerin Lagarde über den EZB-Chef Trichet bis zum ehemaligen britischen Premier Gordon Brown. Was denken Sie?
Also es ist ja auffällig, wer einen Top-Job hat in der Finanzwelt oder in der Politik, der stand oder steht jetzt schon mal auf dieser Kandidatenliste. Von daher würde ich sagen, das Rennen ist offen. Es gibt keine Top-Kandidatin oder keinen Top-Kandidat, der wirklich gesetzt ist.
Die sogenannten Schwellenländer, also zum Beispiel China oder Brasilien, die melden ihre Ansprüche an diesen Posten ziemlich deutlich an. Wie beurteilen Sie denn die Chancen, dass der nächste IWF-Chef oder die nächste IWF-Chefin eben nicht aus Europa kommt?
Wenn der IWF jetzt nicht so überstürzt einen neuen Nachfolger wählen müsste, wären wahrscheinlich die Chancen gar nicht so schlecht für einen Nachfolger aus Asien. Aber angesichts des Zeitdrucks und auch angesichts der Agenda, wo eben die europäische Schuldenkrise, die zu lösen ist, zu oberst steht, gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich doch eher eine Kandidatin oder ein Kandidat aus Europa sein wird. Was die vor allem auch in die Waagschale werfen können, ist, es gibt verschiedene, die genannt wurden, und die sind international bekannt, verfügen über das entsprechende Fachwissen. Und dafür würde auch sprechen, dass Dominik Strauss-Kahn hat zwar eine Stimmrechtsreform eingeleitet, die Schwellenländer haben mehr Gewicht im IWF, aber das hat sich noch nicht bis ins oberste Gremium, dort ist das noch nicht umgesetzt. Von daher, da haben immer noch Europäer oder die westlichen Länder ein Übergewicht, denke ich doch, ich würde eher auf eine europäische Nachfolge wetten.
Danke für diese Einschätzungen, Barbara Wittmer.
Info 3 Mittag.
Themawechsel. In jedem Schweizer Keller sind Stromzähler installiert und meistens steht da Landis und Gier drauf. Das Traditionsunternehmen in Zug ist weltweit der führende Hersteller von Stromzählern. Nun ist Landis und Gier nach Japan verkauft worden, zu einem guten Preis, nämlich für über 2 Milliarden Franken. Landis und Gier ist deshalb so wertvoll, weil die Firma in jüngster Vergangenheit auf das sogenannte Smart Metering gesetzt hat. Was das ist, das weiß Wirtschaftsredaktor Philipp Erhardt.
Smart Meter messen nicht nur wie herkömmliche Stromzähler einfach nur den Verbrauch mit einer Anzeige, die jährlich abgelesen werden muss, sondern Smart Meter sind eben, wie der Name schon sagt, smart, also intelligent. Das heißt, sie informieren das Elektrizitätswerk in Echtzeit darüber, wie viel Strom gerade verbraucht wird. So weiß der Energieversorger jederzeit, wie viel Strom gerade von wem verbraucht wird. Damit erhoffen die Energieversorger, das Netz und die vorhandene Kraftwerkinfrastruktur besser ausnutzen zu können. Gerade jetzt, wo die Energieversorgung an einer Weichenstellung stehe, sagt Professor Rolf Wüstenhagen von der Universität St. Gallen, gerade jetzt sei das so wichtig.
Und das heißt eben zum einen höhere Energieeffizienz, zum anderen stärkere Nutzung von erneuerbaren Energien wie Solarenergie beispielsweise. Und für beides braucht man intelligente Stromzähler. Insofern ist das sozusagen, passt das zu den aktuell diskutierten energiepolitischen Themen.
Landis und Gier hat auf Smart Meters bereits vor 5 Jahren gesetzt und hatte damit den richtigen Riecher.
Auf der einen Seite hat Landis und Gier seit 115 Jahren Stromzähler gemacht. Also so gesehen ist das eigentlich eine natürliche Entwicklung gewesen, dass man auch auf Smart Meters gesetzt hat. Auf der anderen Seite kann man aber schon sagen, der CEO Cameron O'Reilly aus Australien, der schon vor einigen Jahren so eine grüne Vision quasi für Landis und Gier entwickelt hat, lag damit nun offenbar richtig.
So richtig, dass O'Reilly die Firma nun für über 2 Milliarden Franken an Toshiba verkaufen kann. Ein Erfolg für Landis und Gier, für die Zuger Traditionsfirma, die bis Ende der 1970er Jahre wuchs und wuchs, zuweilen über 5000 Leute am Standort Zug beschäftigt hatte. Heute, nachdem die Firma in den letzten 30 Jahren den Besitzer mehrfach gewechselt hatte, arbeiten in Zug und im zürcherischen Veraltdorf zwar nur noch ein paar hundert Leute für Landis und Gier, doch weltweit beschäftigt das Unternehmen bereits wieder einige tausend Angestellte und macht 1,5 Milliarden Franken Umsatz. Fortan gehört Landis und Gier Toshiba. Der japanische Stromkonzern stellt Komponenten für Stromkraftwerke her, aber auch elektronische Geräte wie Laptops. Dass Toshiba nun einen Hersteller von intelligenten Stromzählern kaufe, mache Sinn, sagt Professor Rolf Wüstenhagen.
Man sieht bei Toshiba gerade eben auch wieder seit Fukushima, wo man ja auch selbst einen der Reaktoren geliefert hat, dass man sich wandeln muss, weg von der bisherigen Positionierung auf die konventionellen Energien und neue Wachstumsmärkte erschließen muss im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz.
Und da passe Landis und Gier eben optimal hinein, so der St. Galler Energieexperte. Für die Zukunft steht Landis und Gier gut da, denn das Potenzial von intelligenten Stromzählern sei noch enorm.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS 3, Virus und DRS 4 News oder als Podcast im Internet auf drs.ch. Heute im Studio und für die Sendung verantwortlich Nicoletta Cimino.